Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ansprechbar, so heißt der Podcast von Samuel Koch, der heute startet. Genau, es ist der Schauspieler Samuel Koch, der bei Wetten, dass vor vielen Jahren so unglücklich stürzte, dass er seither vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Für ihn ist dieser Podcast so eine Art Umkehrung. Er hat das zumindest öffentlich so kommentiert. Weg vom Fragen beantworten, hin zum Fragen stellen, und zwar denjenigen, die ähnliche Schicksalsschläge erfahren haben. In der ersten Folge ist das Kim Fleitmann. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Die Frau, die mir heute gegenüber sitzt, hat in ihren jungen Jahren schon unfassbar viel zu erzählen. Wir sprechen unter anderem über Ängste, ein Thema, das uns alle irgendwann beschäftigt, die Trauer und wie man damit klarkommt, und eins meiner Kernkompetenzen, das Tanzen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Kim Fleitmann.
Ja, erster Gast, also Kim Fleitmann, eine Frau, die mit 14 ihren Vater verloren hat, der an einem Hirntumor gestorben ist und inzwischen einen ambulanten Hospizdienst leitet. Das kann uns Samuel Koch aber gleich selbst erzählen. Hallo erstmal, Samuel Koch.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die liebe Anmoderation.
Ja, die Anmoderation, da kann man ja schon mal gleich anfangen zu diskutieren, wie man richtig anmoderiert. Darüber haben Sie ja vielleicht in den Vorbereitungen zu diesem Podcast auch nachgedacht. Ich habe Sie jetzt anmoderiert als den Samuel Koch, der seinerzeit diesen Unfall bei Wetten, dass hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das auch schon lange nicht mehr hören können, oder?
Ach na ja, es gehört nun mal zu meiner Biografie dazu und natürlich schließe ich mich da der Leistungsgesellschaft nicht aus, dass ich ein klein wenig lieber über meine Leistungen definiert und anmoderiert wäre, als über eine Fehlleistung. Aber ich nehme Ihnen und auch niemand anderem das übel.
Leistung und Fehlleistung ist jetzt Ihre Definition. Wie würden Sie denn sagen, moderiert man einen Menschen an, der so einen Schicksalsschlag erfahren hat? Wie machen Sie das?
Du meine Güte, wenn ich ehrlich bin, habe ich das jetzt nicht so strategisch vorbereitet gehabt. Ich war im Grunde, wie Sie es schön schon gesagt haben, lange der Gefragte und bin jetzt zum Fragenden übergegangen. Und wahrscheinlich habe ich eher so über die Jahre audio, wie sagt man, didaktisch, also so mich vorbereitet. Und ich glaube nicht, dass es da die Strategie oder die Lösung gibt. Jetzt gerade hatte ich einfach bei diesem speziellen Gast gesehen, dass ihre Leidenschaft ist Tanzen, und das fand ich spannend und interessant, und das war so der persönliche Zugang, aber natürlich auch, weil sie hat schon eben mit, ich glaube es war sogar 24 Jahren, diesen Hospizdienst mitgeleitet, und das sind einfach so markante Eckpunkte, die man dann auswählt, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass sie, deren Beruf das für sie ist, wahrscheinlich professioneller und strategisch klüger könnten, als ich das so aus dem Bauch heraus gemacht habe.
Aber erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen jetzt damit geht, wenn Sie Fragen stellen und nicht mehr Fragen beantworten.
Ja, es braucht mehr Vorbereitung.
Das stimmt.
Das ist eine interessante Erkenntnis, und gleichzeitig fühle ich mich aber auch ganz wohl damit. Es ist so ein bisschen auch daraus entstanden, man kann sich es kaum vorstellen, ich kann es mir selber kaum vorstellen, aber ich bin knapp 7 Jahre lang unterwegs gewesen mit verschiedenen Abendveranstaltungen, knapp 100 im Jahr. Danach sind unzählige Menschen, mit denen ich noch ins Gespräch gekommen bin. Ich runde es auf 10 Gespräche pro Abend. In 7 Jahren komme ich auf 7.000 relativ tief gewordene Gespräche mit Menschen. Und habe dann gemerkt, wenn Sie mich fragen, was mir Kraft gibt, was mich inspiriert hat, dass wenn wann immer ich das umgedreht habe und gefragt habe, was gibt dir denn Kraft, was hat dich denn inspiriert, dass da so viel Erhellendes, Bereicherndes dabei rumgekommen ist, dass ich das jetzt auch in den Gesprächen merke, dass das wechselwirkend Bereicherndste für mich waren dann doch die Gespräche mit den Menschen. Und das wäre sehr schade, das nicht auch mit weiteren Menschen zu teilen. Und deswegen ist das irgendwie eine schöne, dankbare Rolle, die ich da jetzt neu einnehmen darf.
Ich glaube ja auch schon, dass Sie da eine Rolle, Sie sind ja auch Schauspieler, bewusst einnehmen. Sie haben ja zum Beispiel in dieser Anmoderation eben auch von Ihrer Kernkompetenz Tanzen gesprochen. Und man fragt sich, okay, wie hat der Samuel Koch das denn jetzt eigentlich gemeint?
Fragt man sich das, ja?
Ja.
Okay, interessant. Also mir ist zum einen wichtig, gerade bei diesen Themen, die ja nicht so leicht sind, also schwer und auch einen runterdrücken können, trotzdem unserer Verpflichtung, wie ich finde, nachzukommen, auch zu lachen und fröhlich zu sein, trotz alledem Schweren. Und deswegen auch immer mit einem gewissen beschwingten Leichtigkeit solche Gespräche zu führen und dann eben gerade auch übers Tanzen zu sprechen und nicht nur über Mord und Totschlag. Und jetzt persönlich, wie hat er das gemeint? Das ist ja natürlich schon ein ironischer Unterton dabei. Wenngleich, wenn ich nochmal eine Chance hätte auf nächstes Leben, dann würde ich, glaube ich, wieder was Brotloses machen und Tänzer werden. Weil spätestens in der Schauspielschule fand ich, das ist eine ganz herrliche Disziplin.
Über solche Schicksale zu sprechen, ist ja immer auch eine Gratwanderung. Das weiß wahrscheinlich keiner besser als Sie selbst. Die Frage, ob man noch eine Frage weiterstellt, ob man noch tiefer reinbohrt oder ob eine Grenze erreicht ist. Manche Moderatoren überschreiten die natürlich auch, vielleicht unabsichtlich. Wie gehen Sie damit um, auch nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben als Befragter?
Ja, also wage ich zu behaupten, dass den meisten von uns ja etwas mitgegeben wurde, was bisher noch kein Neurologe oder Wissenschaftler der Welt so richtig erklären konnte. Aber das ist sowas wie Einfühlungsvermögen und Empathie, weitergefasst vielleicht Gewissen. Und da, wenn man bei seinem Gegenüber ist und, so merke ich, auch in der Lage ist, in die Augen zu schauen und vielleicht zu interpretieren, was sich auch hinter diesen Augen abspielt, sofern das Gegenüber das zulassen möchte, dann kann man sich auf dieses schwer plastisch zugreifende Empathie- oder Einfühlungsvermögen, denke ich, schon verlassen und, ja, wie man so sagt, eine Chemie miteinander finden.
Sie sprechen da ja mit ganz normalen Leuten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also auch solchen, die vielleicht gar nicht so erfahren sind mit dieser Interviewsituation. Da ist ein Soldat mit posttraumatischen Belastungsstörungen, eine WG, die aus ehemals Suchtkranken besteht und eben auch diese Frau, diese Kim Fleitmann, die ihren Vater verloren hat. Was ich hören konnte, dass Sie da ja auch eigene Erfahrungen mit reingeben in so ein Gespräch. Was passiert, wenn man mit jemandem spricht über so eine schwere Erfahrung und von sich selbst auch was rauslässt?
Na, ich muss man natürlich nicht machen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, gibt so blöde Floskeln, aber ich glaube, da ist was dran, wenn man so im Leid vereint ist oder sich miteinander verbunden fühlt, weil man weiß, das Gegenüber weiß, wovon es spricht, was es heißt, schwere Dinge zu erleben, zu durchkämpfen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz des Ganzen, dass ich gemerkt habe, okay, Leute, die Schweres durchgemacht oder erlebt haben und es geschafft haben, damit klarzukommen oder im Prozess sind, damit klarzukommen, dass man von denen vielleicht manchmal mehr lernen kann und aus denen mehr Stärke hervorgibt als bei Menschen, also geht nicht pauschal, aber bei Menschen, die sonst immer nur irgendwie im rosa-roten Regenbogen-Glückseligkeitsmodus rumgewandelt waren. Und ja, dann auch was von sich zu teilen, ist dann im Grunde eine Einladung, auch was vom Gegenüber zu teilen oder teilen zu lassen.
Dieser rosarote Glückseligkeitsmodus, den Sie gerade erwähnt haben, der wird ja sogar manchmal in solchen Gesprächen, Büchern oder Filmen über Schicksalserfahrungen abgefeiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war zwar schwer, aber ich bin durch die Krise gegangen und die Krise als Chance und so weiter. Haben Sie in den Gesprächen, die Sie im Podcast geführt haben, vielleicht auch so ganz andere Gedanken mit auf den Weg bekommen?
Das ist natürlich eine interessante Beobachtung, die Sie machen, die ich auch häufig mache und weiß, das Leben ist ein Auf und Ab und wie eine Achterbahn und so hart es klingt, die nächste Krise kommt bestimmt. Aber ich musste speziell an einen Gesprächsgast denken, der im Grunde sogar noch mitten am Limit war, der seit unvorstellbar langer Zeit hier im Land lebt, aus Eritrea als geflüchtet war und nach knapp 20 Jahren, die er hier arbeitet, lebt, Kulturprogramm gestaltet, ein Restaurant leitet, immer noch nicht sein Visum sozusagen offiziell bekommt und sagt, okay, ich gebe auf, dann schiebt mich ab, ich ertrage es nicht mehr. Das heißt, quasi habe ich noch mit einem Menschen, der zwar viel durchkämpft und gemacht, aber auch jetzt irgendwie resigniert. Und ja, so ein Gespräch in dem Stadion zu führen, fand ich spannend und auch wichtig, das auch mit hineinzunehmen.
Samuel Koch, Host des neuen Podcasts Ansprechbar, ab 1. September zu hören. Samuel Koch, wie viele Folgen wird es geben?
Wir machen erstmal 10. Man kann sich auf ganz unterschiedliche, spannende, auch lehrreiche, inspirierende Gespräche freuen. Und falls den Leuten das gefällt, dann mal gucken, was die Zukunft bringt.
Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen.
Ich danke auch.
Und viel
auch.
Erfolg.
Danke, gleichfalls.